In Deutschland ist mehr als jedes fünfte Kind von Armut betroffen und vor allem die Kinder bzw. Familien von Armut betroffen sind, die Familien, die mehr als drei Kinder haben bzw. auch Kinder von Alleinerziehenden sind besonders von Armut betroffen. Ja, die aktuelle Debatte ist vor allem auch dadurch aufgeladen, dass der Finanzminister Lindner am Wochenende folgendes Statement von sich gab. Er sagte wortwörtlich, es gibt einen ganz klaren statistischen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut.
Ja, und warum das so nicht genau stimmt, darüber wollen wir jetzt mit Frieda Weigmann sprechen. Und zwar sind Sie ja der Pressesprecher der Diakonie Mitteldeutschland. Herr Weigmann, wir sollten noch mal drüber sprechen, was da genau gesagt wurde am Wochenende von Finanzminister Lindner, eben dieses Statement, das Larissa gerade eingeführt hat. Und ja, was auch das für eine Debatte ist, in der sich dieses Statement gerade so verordnet zum Thema Kindergrundsicherung.
Genau, nämlich ist es so, dass diese Äußerung des Finanzministers sehr eng mit der Debatte um Kindergrundsicherung zusammenhängt. Und vielleicht genau schauen wir nochmal darauf, was der Grundgedanke eigentlich der Kindergrundsicherung eigentlich ist.
Kindergrundsicherung ist ein Begriff, der in seiner Idee schon relativ alt ist. Wir haben das erlebt mit der Einführung von Hartz IV 2004, das ist jetzt fast 20 Jahre her, dass wir gesehen haben, Kinder bleiben da auf der Strecke. Da war es so, dass im Hartz IV-Regelsatz festgelegt wurde, Kinder kriegen einfach 70% von dem, was ein Erwachsener bekommt. Und da hat man einfach die Pauschalen, die über diese Einkommens- und Verbrauchsstatistik erhoben wurden, da steckt dann eben auch sowas wie Zeitschriften oder Zigaretten mit drinne, die hat man dann runtergesetzt, 70%, weil Kinder sind nur halb so hoch wie Erwachsene. So ein bisschen nach diesem Motto hat man da gerechnet. Dann hat man schon relativ bald festgestellt, es gibt eben doch ein verfestigtes Armutsproblem, wenn ich mir Kinder anschaue, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Dann gab es irgendwann das Bildungs- und Teilhabepaket. Da hat man dann gesagt, kann man nochmal 10 Euro monatlich zusätzlich beantragen, um zum Beispiel für den Sportverein sich Turnschuhe zulegen zu können oder so eine Vereinsmitgliedschaft irgendwo finanzieren zu können. Damals haben wir schon tatsächlich in der Politik und die Wohlfahrtsverbände, die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände gemeinsam mit der Politik diskutiert, was heißt eigentlich Chancengerechtigkeit, was heißt Teilhabe an der Gesellschaft. Daraus ist dieser Begriff entstanden, Bildungs- und Teilhabepaket. Und über all die Jahre hat sich das Problem nicht wirklich aufgelöst. Und dann kam irgendwann die Idee, wir müssen diese vielen familienpolitischen Leistungen, die es tatsächlich in der Bundesrepublik und zum Teil auch in den Ländern gibt, zusammenfassen, ein Paket schnüren, das Geld, da haben Armutsforscher, Sozialwissenschaftler sehr profund dran gearbeitet, das Geld den Familien tatsächlich zur Verfügung stellen, diese alte Mär, dass das Geld verfrühstückt wird von den Eltern, um sich noch mehr Zigaretten zu kaufen, das hat die Forschung nicht belegen können. Und man hat sich endlich durchgerungen und das steht im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung dankenswerterweise drin, wir wollen eine Kindergrundsicherung. Und jetzt debattieren wir darüber, ob wir sie doch nicht wollen als Bundesregierung. Und da haben wir als Wohlfahrtsverband Diakonie ganz große Fragezeichen.
Ja, können Sie vielleicht nochmal konkret sagen, Sie haben gerade von familienpolitischen Leistungen gesprochen. Was genau soll denn diese Kindergrundsicherung für Leistungen umfassen für Kinder?
Tatsächlich geht es darum, einen höheren Geldbetrag in die Hand zu nehmen und den Familien zu geben. Und damit dieser Begriff der Kindergrundsicherung meint, ein echtes Existenzminimum mindestens zu halten, zu gewähren, um Zugang zu gesellschaftlichen Möglichkeiten zu haben. Und selber haben wir als Wohlfahrtsverband tatsächlich nie eine deutliche Berechnung gesehen, welche familienpolitischen Leistungen sollen alle zusammengefasst werden. Das ist ein bisschen fatal, dass im Bundesfamilienministerium offenbar immer noch an der einen oder anderen Frage geschraubt wird. Das haben wir erlebt in den letzten Wochen in den Verhandlungen. Wie viele Milliarden brauchen wir jetzt eigentlich? Und da hat ein Finanzminister auch recht, wenn er sagt, liebe Bundesfamilienministerin, sag mir mal, was du brauchst. Das war gesagt, 12 Milliarden ist die Ansage, die wir in den letzten Jahren immer mal wieder gehört haben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, Volkswirtschaftsprofessor, hat jüngst gesagt, wir bräuchten eigentlich 20 bis 24 Milliarden, um eine Finanzierung von Kindern in Familien zu haben, die tatsächlich Zugang zu gesellschaftlichen Möglichkeiten bietet. Es geht nicht um die Einzelabrechnung, was kostet die Butter und wie viel Butter kann sich die Familie kaufen. Es geht darum, welchen Schwellwert gibt es eigentlich finanziell, damit ein Kind sagen kann, ich habe die gleichen Chancen wie jedes andere Kind in meiner Klasse und ich muss mich nicht schämen, ich muss mich nicht verstecken und ich muss nicht auf Zugänge verzichten, wo andere mitspielen können und ich kann nicht mitspielen, weil ich das Geld nicht habe.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass es da vor allem auch um die Debatte der Finanzierbarkeit geht, also konkret um diese 12 Millionen. Es gibt ja jetzt auch einen ersten Gesetzentwurf.
Entschuldigung, Milliarden? 12 Milliarden?
Ja, klar.
ist schon viel Geld, ja.
Genau, auf diese Kosten können wir ja gleich auch nochmal konkreter zu sprechen kommen. Mich würde nochmal interessieren in dieser Debatte, Sie haben jetzt gerade schon benannt, es geht eben einerseits um die Finanzierbarkeit, aber was wird dort genau noch debattiert? Also welche Argumente stehen sich da auch gegenüber?
Ein bisschen fatal ist, dass über all die Jahre, wo Experten sich damit beschäftigt haben, auch die Politik sich immer damit beschäftigt hat, wir immer auch diese inhaltliche Debatte auch in Frage stellen mussten, wie Sie jetzt auch gerade fragen, was braucht es da für Leistung? Das, was wir jetzt gerade diskutieren in den letzten Wochen, ist der Bundeshaushalt. Es geht also darum, was schreibe ich in mein Kassenbuch, um zu sagen, das können wir dafür ausgeben. Und wir wissen tatsächlich jetzt noch nicht genau, wie wird das umgesetzt? Eine Forderung, die sich mit der Kindergrundsicherung verbindet, ist Bürokratie rausnehmen. Das Bundes- und Teilhabepaket, das ist genau beschrieben. Da haben viele Experten gesagt, das wird nicht in Anspruch genommen, weil es bürokratisch kompliziert ist. Die Familie muss Geld beantragen, muss Begründung schreiben. Wir wissen nicht, wie sozialpolitische Leistung Kindergrundsicherung sich gestaltet. Wir wissen heute nur, dass die sich streiten, wie viel Geld dafür bereitgestellt wird. Mit Blick auf den Haushalt 2024. Dann wird auch gesagt, 2025 könnte das noch mal ein bisschen mehr sein. Dann kommen schon wieder Experten und sagen, wir müssen mal verrechnen. Es ist ja das Kindergeld erhöht worden. Kinderfreibetrag steuerlich spielt mit rein. Es geht immer um Geld hin und her. Wir als Wohlfahrtsverband sagen, Leute, macht es ohne viel Bürokratie, macht es zugänglich. Gebt den Kindern wirklich eine Chance, indem ihr ein Programm habt, wo dieses Geld bei den Familien ankommt. Und darüber können wir nicht diskutieren, weil wir nicht wissen, wie es genau aussieht. Gibt es Ideen und Vorschläge, aber der Fahrplan ist nicht konkret.
Das heißt, der Fahrplan ist auch nicht konkret, weil es eben über diese Debatte der Finanzierbarkeit nicht hinausgeht, verstehe ich das so richtig?
Ja.
Und Sie haben ja ganz zum Anfang zum Beispiel schon erwähnt, dass nach der Hartz-IV-Einführung es dann so Methoden gab, wie dass man 10 Euro beantragen kann für neue Schuhe zum Beispiel, für eine Sportart, was für mich sehr absurd klingt, ja. Wenn ein Kind neue Sportschuhe braucht und 10 Euro beantragt werden. Und
10
dann
Euro
wieder
monatlich und dann kann man das irgendwie zusammenrechnen über genau. Eine bestimmte Frist. Das war alles sehr kompliziert.
Und dann sind die Füße ja schon wieder gewachsen. Und genau, also diese Entbürokratisierung finde ich nochmal einen sehr wichtigen Aspekt, auch von dem Gedanken der Grundsicherung. Aber vielleicht können wir noch mal gemeinsam jetzt thematisch so ein bisschen hin zur Kinderarmut. Also dieser ganzen Debatte wird ja auch eine bestimmte Studie zugrunde gelegt. Die Diakonie hat auch zusätzlich noch mal einen Gutachten angefordert, ja. In Bezug eben auf die Kosten, die diese Grundsicherung beanspruchen würde. Vielleicht erst noch mal zu dem Begriff der Armut beziehungsweise der Definition, auch mit der Sie in der Diakonie arbeiten. Wie begreifen Sie da Kinderarmut?
Also wir sind tatsächlich da nicht mit einer eigenen Definition unterwegs, sondern das ist das, was, ich sag mal, amtlich ist, was sozialwissenschaftlich begründet ist. Und als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60% des Durchschnittslohnes hat. Das ist also eine Relativzahl. Wenn der Durchschnittslohn steigt und ich selber, mein Lohn steigt nicht mit, kann es sein, dass ich von einem Tag auf den anderen in der Armutskategorie drinne bin, weil ich eben diese etwas abstrakten 60% unterschreite. 60% eines Durchschnittslohns bin ich darunter, gelte ich als arm. Das wird dann immer nochmal angeschaut, in einer Familie zum Beispiel, wer bezieht ein Einkommen, wie viele Menschen müssen davon leben, Kinder, Erwachsene, das wird dann nochmal in Relation gesetzt, aber da ist immer Bewegung drin in dieser Einkommensstatistik. Und wenn ich unter diese 60% komme, habe ich tatsächlich auch Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen, so wie sie heute gesetzlich verfügt und begründet sind. Und da haben wir über Jahrzehnte inzwischen schon gesagt, der Regelsatz für Hartz-IV-Bezieher generell ist zu niedrig. Der ist jetzt in letzter Zeit gestiegen, wurde ja anhand von Statistiken immer wieder angepasst. Und wir haben immer kritisiert, dieser Regelsatz, wie ich es eingangs beschrieben habe, für Kinder nur abgeleitet von der Statistik, die das Leben eines Erwachsenen betrifft, das funktioniert nicht. Es nimmt nicht die Lebenswirklichkeit von Kindern und Familien wirklich in den Blick. Und da haben wir gesagt, da muss man nochmal grundsätzlich rangehen. Wir sind nicht diejenigen, die die Umsetzung von Politik beschreiben, sondern wir sind als Wohlfahrtsverband diejenigen, die etwas beobachten. Wir haben die Klientinnen und Klienten, die ein Problem haben. Wir können zeigen, was passiert mit Kindern, die von Chancen abgekoppelt sind. Und wir können auch die Politik beraten, was gut wäre. Und wir sitzen ja auch zusammen mit der Politik. Und wie gesagt, wir haben uns gefreut über den Koalitionsvertrag. Und jetzt wird alles in Frage gestellt.
Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt von diesem Gedanken der Kindergrundsicherung, dass ja eigentlich auch versucht wird, perspektivisch in die Zukunft zu denken. Also nicht nur die aktuelle Situation von Kindern zu verbessern, das natürlich auch, und das ist ja auch elementar, aber auch zu schauen, inwieweit ist das eigentlich auch sinnvoll und sogar rentabel für die Zukunft, wenn man auf die Entwicklung von Kindern, von Menschen blickt. Vielleicht können Sie da auch nochmal was sagen, inwieweit das vielleicht dann auch wieder zu dieser Debatte der Finanzierbarkeit passt, also inwieweit das vielleicht dann auch positiv Auswirkungen hätte, zum Beispiel Kindern zu ermöglichen, eben chancengleich aufzuwachsen und Eltern ermöglichen würde, ihre Kinder beispielsweise gesund zu ernähren, was das für positive Entwicklungsmöglichkeiten hätte, die dann vielleicht eben auch wieder positiv für eine Finanzierbarkeit für die Bundesregierung wären.
Wir haben interessanterweise nicht die Debatte, wo die Bundesregierung die Studien, die dazu existieren, in Frage stellt, sondern wir reden alle gemeinsam über diese Studien, die profund gemacht sind. Man muss dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Professor Fratscher dankbar sein, dass dieser Wirtschaftsblick mal draufgenommen wird. Aus der Sozialpädagogik, die stehen immer so ein bisschen in der Ecke, die jammern und wollen nur noch mehr ausgeben. Und dann klagen Politiker, dass der Sozialhaushalt wieder so hoch ist. Fratscher sagt, es ist eine Investition. Und tatsächlich, worüber reden wir? Wir reden zum Beispiel über einen Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Wir wissen aus Bildungsforschung, dass Kinder in armen Familien weniger Perspektiven aufgezeigt bekommen für ihre mögliche Berufswahl, für auch eine Leistungsorientierung in der Schule, zu sagen, ich will einen guten Abschluss, ich will einen guten Beruf, ich kann was leisten. Fratscher rechnet dann aus, wenn wir die Kindergrundsicherung nicht mit 20 Milliarden jährlich finanzieren, dann nehmen wir eben 100 Milliarden Fehlkostenfinanzierung sozusagen in Kauf, weil wir auf menschliches Vermögen, menschliche Möglichkeiten verzichten, die Fachkräftefrage zu lösen, sich selbst in die Gesellschaft einzubringen, produktiv zu sein. Wir geben dann für Erwachsene wieder Transferleistungen aus, weil sie aus dieser Schleife nicht rauskommen, weil sie dann auch wieder auf Sozialtransfers angewiesen sind. Das muss nicht sein, wenn ich Kinder frühzeitig ermächtige, ihre eigenen Möglichkeiten wahrzunehmen, sich selbst aufzustellen, zu sagen, ich ergreife einen guten Beruf und ich zahle dann auch Steuern und bin auch produktiv. Und das, wie gesagt, in der Bildungsforschung ist es sichtbar, Kinder, die in Hartz-IV-Umgebung aufwachsen, landen sehr häufig auch wieder in den Sozialsystemen, also in Hartz-IV, haben schlechte Bildungschancen und damit auch schlechte Berufe und schlecht bezahlte Berufe. Das aufzulösen wäre ein Ansatz, wo wir sagen, Kindergrundsicherung ist da ein probates Mittel.
Vielleicht jetzt nochmal, um auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, auf diese Studie, die eben Lindner als Grundlage nimmt für diese Aussage, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Kinderarmut und Migration. Ja, was können Sie dazu sagen, inwiefern und vielleicht auch, ja, was sind so die Punkte, an denen da Daten verwendet werden und wo sind das vielleicht aber auch rassistische Schlussfolgerungen?
Also mindestens hatte Christian Lindner irgendwie die falsche Statistik zum Frühstück an dem Tag, wo er da beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung da so ein bisschen palavert hat. Wenn es so sein sollte, dass tatsächlich durch Zuwanderung nur dadurch dieses Bild von Kinderarmutzahlen entsteht, wie wir sie jetzt sehen müssen, dann muss man zum einen sagen, ja, es hat eine Zuwanderung auch in die Sozialsysteme gegeben. Wir haben aus humanitären Gründen in der Bundesrepublik entschieden, wir nehmen zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine, was in den letzten halben Jahren da ja Flucht ergreifen musste und zu uns gekommen ist, nehmen wir gleich auch in die sozialen Sicherungssysteme mit rein. Und was ich eingangs beschrieben habe, bin kein Mathematiker, aber dieses Relativmodell, je mehr Menschen von den Sozialleistungen etwas in Anspruch nehmen, das verdrängt praktisch die Leute, die kurz unterhalb der 60% in der Armutsstatistik drinne sind, die fallen dann irgendwann aus der Armutsstatistik raus, weil die Grundzahl dieser Transferempfänger größer wird. Deshalb zu sagen, deutsche Kinder sind nicht mehr von Armut betroffen, sondern nur noch Kinder von Zuwandererfamilien. Das ist nah am Populismus, das ist statistisch nicht sauber, das muss man zumindest sagen. Und da muss ich Christian Lindner auch nochmal erklären, wo er das her hat. Und das spielt zumindest denen in die Hände, die sagen, wir haben eigentlich kein Sozialstaatsproblem in Deutschland, sondern der Sozialstaat wird belastet durch Zuwanderung. Das ist Quatsch. Wir wissen aus anderen Statistiken, die Menschen, die 2015 durch diese große Fluchtbewegung nach Deutschland gekommen sind, viele von denen sind in Lohn und Brot. Nicht in hohen Einkommenssituationen, also nicht viele von denen, aber Sehr viele haben Arbeit gefunden und können damit auch ihr Familieneinkommen finanzieren. Und wir haben zu Recht darauf gesetzt, dass wir, oder wir sagen ja auch, wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir haben zu wenig Nachwuchs. Die Babyboomer-Generation geht in Rente. Wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Und das jetzt gegeneinander auszuspielen, halte ich für ganz fatal. Und es ist statistisch Unsinn.
Zumal, was da ja auch einfach eine sehr wichtige Rolle spielt, ist nicht nur Arbeit zu finden, sondern auch arbeiten zu dürfen. Und das wiederum ignoriert ja dann auch die Migrationspolitik
das, in Deutschland. Auch das ist eine Forderung, die wir auf Diakonie-Seite haben, da auch schneller zu sein. Menschen, die hierher kommen, häufig sind es junge Menschen, häufig sind es Menschen, die in ihrem Herkunftsland in einem Beruf gearbeitet haben, ohne dass sie einen in Deutschland vergleichbaren Abschluss hätten. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht können. Fliesen legen und Wände bauen und kranke Menschen pflegen. Also Abschlüsse nachholen gehört zu unseren Forderungen, schnell in die Sprachvermittlung reinzukommen, nicht mit Arbeitsverboten belegt zu werden, wenn der Status nicht ganz geklärt ist. Da sind ganz viele Sachen, die migrationspolitisch auch dazu zu beantworten wären. Aber Christian Lindner will ja mit dieser Äußerung, die er da am Wochenende gemacht hat, sich vor der Kindergrundsicherungsdebatte drücken und schiebt als Rollo die Migrationsdebatte davor. Das gehört da nicht hin.
Ja, vielleicht würde ich dann fragen nochmal, was Sie so abschließend dann fordern würden, eben zu dieser Debatte, zu der Art und Weise, wie die Debatte geführt wird. Sie haben gerade schon gesagt, da ist eine Menge Populismus auch mit drin und dann natürlich aber auch in Bezug auf den Gesetzesentwurf.
Ja, die Forderung ist tatsächlich, nehmt es aus der Haushaltsdebatte raus. Es geht nicht nur um die Frage, was kostet es nächstes Jahr, sondern erinnert euch an euer Versprechen im Koalitionsvertrag. Es soll eine Kindergrundsicherung geben. Dafür sind schon profunde Überlegungen angestellt worden, die Grundlage bleiben müssen. Es braucht jetzt eine klare Beschreibung, wie gelingt eine Entbürokratisierung in den familienpolitischen Leistungen. Wie groß ist langfristig der Topf, mit dem wirklich hier auch ein Wechsel in der Politik und in der Alltagswelt betroffener Familien vollzogen werden kann. Nicht nur von einem aufs nächste Jahr geschaut und nicht nur von einem Programm aufs andere, sondern wirklich Chancen bieten über Jahre. Und das als Investition zu betrachten, so wie Fratscher es vorschlägt und fordert, dem können wir uns nur anschließen. Und die Wohlfahrtsverbände, Diakonie und andere sind da an der Seite der Politik. Wir können ganz viel sozialarbeiterische Begleitung machen. Wir können Familien unterstützen, wir können Familien beraten, aber das geht nicht ohne Geld. Und bei der Diakonie arbeiten Profis, die wollen auch davon leben. Wir müssen über Geld reden, so wie in jeder Branche auch. Das kann man hier nicht mit Ehrenamt und Goodwill machen und schon gar nicht mit Debatten, die mal mit 12, mal mit 7, mal mit 2,5 Milliarden daherkommen und am Ende weiß keiner mehr, wovon wir eigentlich reden. Es braucht einen soliden Wechsel in dieser Politik, die bisher darauf gesetzt hat, wir gewöhnen uns daran, 15% sind arm, 20% sind arm, naja, dann sollen sie sich was überlegen. Nein, keiner soll verloren gehen, war mal ein Claim der Diakonie. Wir glauben immer noch daran, dass das möglich ist in einem reichen Land wie Deutschland.